Es ist mir jetzt eine Freude und Ehre, einzuladen Schwester Joela für ihren Vortrag. Und ich weiß, es ist für dich schon gebetet worden, aber ich darf es noch kurz auch einmal machen.
Danke.
Ich bitte dich jetzt für Schwester Joela, stärke du sie vom Geist, vom Körperlichen und schenke ihr die Worte, Herr, die du für uns bereitet hast, durch sie. Amen.
Also alles, was wir hier gehört haben, war ein ganz starkes Rollfeld für das, was ich sagen werde. Ich habe schon überlegt, ich könnte den Vortrag ganz anders überschreiben inzwischen. Ich habe ihm einen neuen Titel gegeben. Die überragende Bedeutung Roms für die gesamte Christenheit. Wäre doch hervorragend, die Fortsetzung. Weil ich auf einer ganz anderen Spur gelandet bin und das ist eine persönliche Führung des Herrn, der mich immer stärker auf diese, über das Kirchengeschichtliche hinausgehende Spur geführt hat. Und das ist direkt unter sein Kreuz. Überschrieben ist das mit dem Schriftwort Psalm 118, 22 bis 23. Also wenn ich zu schnell werde, muss man Alarm schreien. Ich möchte, dass jeder mitkommt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Wenn ich darüber reden werde, kann es sein, dass ich irgendwann weine, dann wird Schwester Damiana fortsetzen und wenn die dann weint, werden wir irgendjemand anderen finden.
Nein, weinen wir alle.
Es ist einfach sehr viel persönliche Betroffenheit dabei. Denn ich bin kein Theologe, ich bin kein Historiker. Es ist etwas, was durch den Geist Gottes in Gang gekommen ist. Und ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zur Einheit. Und zwar selbst zur Einheit mit unseren orthodoxen Geschwistern, mit unseren koptischen Geschwistern. Denn wir alle gehören zum Gekreuzigten und wir gehen mit ihm unter das Kreuz. Also diesen Psalmvers von dem Stein, der verworfen ist, den zitiert Jesus seinen Gegnern gegenüber und bezieht ihn auf seinen Leidensweg. Der Apostel Johannes, er berichtet ebenso bei der ersten Tempelreinigung ganz was Entsprechendes und bezieht es ebenso auf den Leidensweg Jesu. Johannes 2, 19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Diese Aussage über den Abriss und den Aufbau eines neuen Tempels wird im Prozess gegen Jesus als Kampfmittel gegen ihn verwendet. Es führt zu seiner Verurteilung als Gottes Sohn. Da heißt es dann, falsche Zeugen treten auf. Und ich finde das so wichtig, falsche Zeugen treten auf und die sagen eine halbe Wahrheit. So wird sehr oft Verurteilung herbeigeführt durch eine halbe Wahrheit. Also ich zitiere Matthäus 26, 60 bis 64. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Die Anklage lässt etwas ahnen von der ganzen Wirklichkeit und Wahrheit, die dahinter steht, nämlich von diesem Plan Gottes, einen neuen Tempel aufzubauen aus lebendigen Steinen. Also die Todesanklage hat bereits diesen gewaltigen Aspekt beinhaltet. Und das war dann der Auslag, das führte Jesus zur Todesverurteilung als Gottes Sohn. Doch, und jetzt wird es ganz wichtig, durch Gottes Vorsehung konnte zu diesem Zeitpunkt der Geschichte die Vollstreckung der Todesstrafe nicht von Juden vollzogen werden. Sie brauchten dazu die Römer. Und es hat mich schon sehr bewegt, dass heute unsere Tageslese, wer die Herrnhuter Schriftlesung verfolgt, der hat genau diese Stelle heute gelesen. Nur der letzte Vers wurde dann weggelassen. Ich tue jetzt nur den wichtigen hier zitieren. Es kam dann vor Pilatus. Und Pilatus sagt: Übernehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sagten die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Genau diese Phase geschichtlich im Verhältnis von Rom und Juden war genau das untersagt. Und hier schreibt Johannes: Damit das Wort Jesu erfüllt würde, mit dem er andeutete, durch welchen Tod er sterben würde. Und hier können wir Matthäus 20, 18 und Markus 10, 33 nachlesen, wo Jesus bereits vorher sagt, dass er den Heiden überliefert wird. Also, Juden brauchten zur Ausführung der Todesstrafe die Römer. Und darum möchte ich jetzt, dass wir alle mit diesen Ohren hören, denn wir gehören alle zu den Römern. Das ist die heidnische politische Macht, die von Anfang an hineingezogen wurde, um den Heilsratschluss Gottes zu vollenden. Unser Glaubensbekenntnis erinnert daran mit dem einen Satz: Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Sehr entscheidend, sehr kurz, und wir müssen es tiefer erfassen. Ich sage nochmal, wir, soweit wir keine Juden sind, gehören auf die Seite der Römer zu Pontius Pilatus. Wir sitzen alle in diesem Boot. Und ich bin sehr dankbar, dass wir alle in diesem Boot sitzen. Und jetzt, denn der schreckliche Ausdruck Protestanten der lässt im Grunde schon etwas ahnen von diesen tiefen Konflikten, die im Lauf der Kirchengeschichte dann auftauchen würde und immer neu Spaltungen bringen. Aber wir haben alle in dem einen Boot gesessen und das sind die Römer. Also Pilatus hatte kein Interesse an jüdischen Religionsfragen. Darum wurde die Anklage gegen Jesus zur politischen Machtfrage umformuliert. Und darum erklärt es sich, dass es auf dem nachfolgenden Leidensweg Jesu nicht mehr um die Gottessohnschaft Jesu ging, sondern ausschließlich nur noch um den König der Juden. Und ich denke, das muss irgendwo bei uns hineinrutschen, dass alles Leiden, die Kreuzwegstation, alles geschah unter diesem Aspekt König der Juden. Diese entscheidende Phase in dem Prozess gegen Jesus führte dann zu ein und derselben Frage für Juden und Heiden. Nämlich die Frage letztlich, unter wessen Autorität willst du stehen? Welcher König soll über dich herrschen? Wir haben heute Morgen die Gewissensfragen gehört und das waren solche Fragen, die ins Innerste gehen, um die Herrschaft in unserem eigenen Herzen. Und wir können uns nirgends aus dieser Frage heraushalten. Pilatus' Versuch, der wirklich alles versucht hat, neutral zu sein, ist kläglich gescheitert. Der Prozess gipfelte in zwei Aussagen, in denen die Einstellung zum Kaiser in Rom jeweils den Ausschlag gegeben hat. Ist auch wichtig. Es entschied sich am Kaiser in Rom. Auf der einen Seite hieß es, lässt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Auf der anderen Seite, wir haben keinen König als den Kaiser. Zweimal der Kaiser in Rom. Auf der jüdischen Seite hatten die geistlichen Führer und das aufgehetzte Volk Jesus mit dem Ruf verworfen, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Die Anerkennung des römischen Kaisers und die Verwerfung ihres von Gott gegebenen Königs führte sein Volk ins Exil, zu dem von Jesus angekündigten Gericht durch fast 2000 Jahre. Nun, auf die Frage von Pilatus, bist du der König der Juden? Hatte Jesus genauso klar geantwortet, wie er vorher auf die Frage von Kaiphas geantwortet hat, gesagt, du sagst es. Also das, was Pilatus zu Fall gebracht hat, war, du bist des Kaisers Freund nicht mehr. Es war das politische Druckmittel, das Pilatus zum Einknicken gebracht hat. Und darin können wir das Bild unserer Kirche wiedererkennen und sogar unsere heutigen Probleme wiederfinden. Es geht nicht um eine rein spirituelle Angelegenheit, sondern die hat eine unangenehme politische Komponente bis heute. Unsere heutigen Probleme können wir, wissen wir alle, Antisemitismus, Antijudaismus, Antizionismus sind die geläufigen Schlagworte. hinter denen sich eine todbringende Waffe verbirgt. Es war damals so und heute. Es fällt uns oft relativ leicht, die Vergangenheit zu beklagen und zu bereuen. Aber in der Gegenwart auf die Stimme der Wahrheit zu hören, erweist sich wie damals bei Pilatus als unerhört schwierig. Und das wird immer noch schwieriger. Und wir können uns nicht neutral halten. Wie bei Pilatus enthält diese Frage nach der Wahrheit eine unangenehme politische Komponente, der wir am liebsten ausweichen möchten. Und zumeist merken wir auch nicht, dass wir durch alle Jahrhunderte denselben Charakterfehler haben wie Pilatus. Die Wahrheitsfrage kombiniert mit Machtpolitik bringt die Wahrheit zum Unterliegen. Und wir müssen festhalten, was nach der Verurteilung von Pilatus geschah, war entsetzlich viel mehr als das, was bei einer jüdischen Steinigung geschehen wäre. Ohne dass ich jetzt die Schuld von Juden wegnehmen möchte, denn Jesus sagt, das ist die größere, die ihn überantwortet haben. Aber der ganze Leidensweg Jesu hängt sich auf am König der Juden. Und darum müssen wir festhalten. Durch Römer wurde Jesus als König der Juden verurteilt. Durch Römer wurde der Tempel seines Leibes zerstört. Durch Römer wurde Jesus als König der Juden verhöhnt und mit Dornen gekrönt. Durch Römer wurde der König der Juden gekreuzigt. Und in diesem geschützten Raum wage ich Fortsetzung zu machen und sage, aus dem Grund muss die Erneuerung von Rom ausgehen. Denn wir gehören alle in dieses Schiff. Die letzte Verhöhnung unter dem Kreuz zielt gleichermaßen auf Jesus, den Gottessohn, und Jesus, den König der Juden. Und ich möchte aus der Schrift lesen. Fangen wir mit der Dornenkrönung an, weil es einfach, wenn der Heilige Geist uns hilft, dann hören wir die bekannten Texte völlig neu. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm, verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, der Judenkönig, und spieen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Die reine Verhöhnung auf den König. Unter dem Kreuz heißt es, oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache des Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel? so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Zuletzt folgt der Streit um die Kreuzesinschrift. Die sollte ja verändert werden. Sie wollten nur, dass da steht, er hat gesagt, dass er der König der Juden ist. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und bei diesem Titel ist es geblieben. Dieser Spotttitel wurde sogar von Pilatus dreisprachig veröffentlicht und damit international verbreitet. Er ist der König der Juden. Und das ist amtlich beglaubigt. Auf den von den Menschen verworfenen Stein wurde der neue Tempel der Gemeinde Jesu erbaut. Das ist vom Herrn geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und die Gnade Gottes hat diesen Tempel bis heute erhalten. Durch die Jahrhunderte leben wir vom Sühnopfer Jesu. Wir haben ihn als Gottes Sohn angenommen. Wir bekennen ihn als Retter und Heiland, als König und Herr unserer Völker und unserer ganzen Welt. Aber die Frage, wo ist unser Bekenntnis zum König der Juden? Es geht um die Vollendung des Tempelbaus für die Wiederkunft Jesu. Nicht allein um den Eckstein, sondern auch um den Schlussstein. Entsprechend dem letzten Ich-Bin-Wort Jesu in Offenbarung 22, 16. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Dass Jesus zuletzt seine jüdische Identität in der Stärke aufgreift in der Offenbarung des Johannes, hat ja seinen tiefen Grund. Und auch, dass die Tore der Gottesstadt sind überschrieben mit den Stämmen Israels. Das hat mich mal sehr zum Nachdenken gebracht. Dachte ich, gibt kein Tor in die Gottesstadt. Wir müssen durch diese Tore der Stämme Israels hindurch. Unter diesem hellen Morgenstern, unter einem Stern, begann die Suche der Weisen aus dem Morgenland. Sie suchten nach dem neugeborenen König der Juden. Nicht nach irgend so einem Cäsar, der irgendwo einmal aufgetaucht ist und vielleicht eine große politische Zukunft hat, sondern sie suchten nach dem König der Juden und haben sich auch von dieser Armseligkeit dieses Königs nicht irritieren lassen. Die Geschichte fing an mit dem König der Juden, mit der Suche. Und mit dem Bekenntnis zum König der Juden wird die Gemeinde Jesu vollendet werden. Auf keinem anderen Weg. Es geht jetzt nicht um unsere persönliche Errettung, das möchte ich hier nochmal betonen, sondern um die Vollendung des Tempels, seiner Gemeinde. Und ich denke, das haben wir nun genug schon auch gehört. Wir ahnen, wie weit wir uns im Lauf der Kirchengeschichte vom biblischen Modell entfernt haben. Und gerade das Gemeindeaufbaumodell, wie es uns in Epheser 2, 19 bis 22 beschrieben wird, haben wir nicht mehr im Blick. Ich zitiere wieder, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Gewaltige ist an dem ganzen Gemeindekonzept, dass wir aus Gnaden mit einbezogen wurden. Nur die Gnade haben wir meistens gar nicht begriffen. Ne? Wir waren eigentlich Nummer eins. Und wir müssen erkennen, dass wir Nummer zwei sind. Dass wir einbezogen wurden, ist eine große Gnade. Doch was haben wir daraus gemacht? Und jetzt kommen wir zu dem traurigen, traurigen Kapitel. Wir haben den heiligen Tempel gebaut ohne jüdische Steine. Auf Kosten jüdischer Steine, manchmal buchstäblich. Es gibt Kirchen, wo die jüdischen Grabsteine eingebaut sind. Und unzählige grausame Pogrome durch alle Jahrhunderte gehören zu unserer Kirchengeschichte. Und was mir immer ein ganz großer Schmerz ist, auch wenn ich in andere Länder komme, was weiß man von Deutschland? Zwei Dinge. Reformation und Holocaust. Nazi-Deutschland hat sich vom jüdischen Blut gereinigt. Ein ganz entsetzlicher Ausdruck. Für Jesus ein unendlicher Schmerz. Nicht nur für sein Volk, für ihn. Und sogar nicht ganz gelungen, aber doch erschütternd von Theologen versucht, das Wort Gottes zu entjuden. Ist auch etwas, was nicht richtig im Blick genommen wurde, auch für das Reformationsjubiläum. Wir wollen, ja, ich denke immer wieder, wie sollen Juden ihren Messias erkennen, wenn wir ihn in unserem gekreuzigten Herrn eine mordende Schreckensgestalt vermittelt haben und das Kreuz als Schwert missbraucht. Wir müssten im Geist die Frage Jesu hören: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ein falscher religiöser Eifer hat uns genauso verblendet wie den, der durch die Gnade des Herrn dann zum großen Völkerapostel wurde. Der falsche religiöse Eifer. Und da denke ich immer, da sind wir als Deutsch besonders typisch. Frage, was können wir tun? Wir können die Kirchenuhr nicht zurückdrehen. Wir dürfen keine bewahrenden Mauern niederreißen. Aber wir wollen uns als lebendige Steine mit lebendigen Opfern in den Tempel einbauen lassen. Nach Jesaja 57,15 ist der Wohnplatz des dreieinigen Gottes das zerbrochene Herz eines Menschen. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Ich wollte eigentlich immer so gerne eine Mittellage haben, nach der Schrift nicht möglich. Die zerbrochenen Steine sind solche, die sich in der Nachfolge des Sohnes verwerfen und zerbrechen lassen. Die den Weg Jesu, den er gegangen ist, als wahrer Nachfolger, nachgehen, nicht in eigener Kraft, da können wir gleich aufhören, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. der uns dafür gegeben ist. Einen solchen Kreuzesweg auch zu gehen und zu vollenden. Der künftige Versammlungsort und der Treffpunkt der Gemeinde Jesu aus allen Richtungen wird im Hauptportal seines Tempels sein. Und ich möchte uns alle dazu aufrufen, nicht durch irgendeinen Seiteneingang. Es gibt ja so schöne Seitenportale bei diesen herrlichen Domen. Ich liebe sie so sehr. Also nicht durch irgendeinen Seiteneingang unseren gewohnten Platz im Tempel einzunehmen, sondern bewusst das Hauptportal aufzusuchen. Das Hauptportal heißt Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Inri ist die Abkürzung, was heute auch nicht mehr jeder weiß. Und wir verdanken es der Tradition der katholischen Kirche, die uns diese Abkürzung Inri bewahrt hat. Und es ist für mich immer so ein Trost, wenn ich die Kruzifixe sehe. Ich suche jetzt immer nach dem Inri, was mich früher immer etwas gestört hat. Bei den protestantischen Kruzifixen fehlt das Inri. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das alles, auch dass wir hier sind, und hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und vor vielen, vielen Jahren, Mutter Basilea Schlink ist ja unsere Gründerin unserer Schwesternschaft und Bruderschaft, kam sie mal ganz erschüttert zu uns, und das werde ich nie vergessen. Sie war tief getroffen davon. Sie hat gesagt, der Herr hat ihr gezeigt, es wird eine Zeit kommen, da wird man das Kreuz und die Kruzifixe, die Erinnerung an die Leiden Jesu, nicht mehr ertragen können. Und wir bewegen uns auf diesem Weg. Wer die Kirche wachsam verfolgt, weiß, dass die Kreuze möglichst abgeschafft werden. Und ich würde sagen, selig sind die katholischen Länder, die immer und immer wieder dieses Zeichen des Leidens Jesu haben und daran erinnern. Auch wenn sie oft nicht mehr begreifen, warum und wozu. Aber das ist dann unsere Sache, dass wir den Herrn darin ehren und danken. Also ich kann nur sagen, über diese Inschrift habe ich erst seit gut einem Jahr angefangen nachzudenken. Darum ist es alles noch so frisch. Aber inzwischen, es gibt auch ein Heft, also, und es gibt sogar in Englisch, Preis dem Herrn. Bin immer selig, wenn irgendwas in Englisch da ist. Für Gott selber muss die Kreuzesinschrift seines Sohnes von unendlicher Bedeutung sein. Braucht man gar kein Theologe zu sein, um das zu begreifen. Aber er wartet jetzt in dieser Stunde darauf, dass wir diesen Spotttitel seines Sohnes zum Triumphtitel machen. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Und dabei werden uns genau diese hier, die aufwachsen jetzt, und auch die Jüngeren, die sind immer meine ganze Hoffnung für diesen ganzen Challenge, alles, was ich jetzt hier versuche zu vermitteln, da weiß ich, die werden es begreifen. Und ich habe es erlebt, und wunderbarerweise auch in Österreich, dass gerade die jungen Leute reagiert haben. Und ich habe gedacht, ich werde die nie und nimmer erreichen. Aber die waren viel besser zu erreichen als die mittlere Generation und die Alten, ist recht. Aber hier sind Pioniere unter uns, ne? Also ihr wisst, wie ich es meine. Also das muss unsere Aufgabe sein, diesen Spotttitel zum Triumphtitel werden zu lassen. Und darauf wartet der ganze Himmel. Es ist keine Sache der Kirchenpolitik, sondern ein geistlicher Auftrag. Und wir haben nun gesehen, dass bei diesem erschüttertsten Prozess der Menschheitsgeschichte dem römischen Kaiser eine entscheidende Rolle zugefallen ist. Und darum in Rom zu sein, ist eine unglaubliche Herausforderung. Juden haben den König der Juden preisgegeben, um frei von der Herrschaft des Königs von Israel zu sein. Pilatus hat den König der Juden preisgegeben, um nicht die Gunst des römischen Kaisers zu verlieren. Beide, Juden und Heiden, haben gegen ihr Gewissen gehandelt und sich dem falschen König gebeugt. Der älteste erhaltene Triumphbogen in Rom, der Titusbogen, der dokumentiert das Gericht, das für die Juden auf die Verwerfung ihres Königs folgte. Dieser Bogen wurde zu Ehren von Kaiser Titus im Jahr 81 erbaut, im Gedenken an seinen großen Sieg, an die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Im Triumph wurden die Schätze des Tempels nach Rom gebracht. Im Inneren des Titusbogens sind die Menorah, der Schaubrottisch und die Trompeten zu erkennen. Und wir dürfen nicht vergessen, sie gehören in das Heiligtum der Stiftshütte, das Mose auf dem Sinai geschaut hat. Wir haben per Internet mal rausgedruckt, das können wir da hinlegen, damit jeder eine Vorstellung davon hat. Millionen von Touristen schauen sich das gewaltige Kulturdenkmal an und können die Schmach unseres Herrn und seines Volkes darin nicht erkennen. Für Juden ist dieser Ort ein zu großer Schmerz, um ihn betreten zu können. Wir aber ahnen etwas von den Leiden unseres Herrn. Und wir beten, dass die Schechina zurückkommen möge in seine heilige Wohnung, in seine heilige Stadt Jerusalem. Die ewige Stadt ist nicht Rom, sondern Jerusalem. Ich bin 18-jährig einmal in Rom gewesen, so Studienfahrt. Und da hieß es immer, wir fahren in die ewige Stadt. Und erst viel, viel später habe ich begriffen, die ewige Stadt ist ganz woanders. Die Sammlung der Brautgemeinde wird unter dem Hauptportal des Königs der Juden stattfinden. Und an diesem Ort, ich sage das jetzt einfach nur so aneinander gehängt, was wir uns erfüllen sollte an diesem Ort, was ja ein Hohn des Herrn ist und wir wollen einen Triumph draus machen, dass der wahre König kommt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Demütig reitet er auf dem Füllen einer Eselin. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn der König Israels. Das wären die richtigen Proklamationen unter diesem Bogen. Und wir haben noch was anderes, das kommt dann heute Abend, was Thomas und ich werden ein bisschen noch erklären. Ein äußeres Zeichen für diesen Triumph sein soll. Das hat auch eine geistliche Geschichte. Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist etwas in Bewegung bringen will. Etwas, das weit über Rom hinaus in unsere Kirchen hinein und bis hin nach Israel wirken wird. Es wird seinem Volk helfen, seinen König zu erkennen. In unseren Tagen können wir nur von geringen Anfängen reden. Der Herr aber sagt, durch Sacharja, der wurde ja auch schon genannt, dass wir diese Tage der geringen Anfänge nicht gering achten sollen. Er verheißt im Angesicht aller menschlichen Möglichkeiten und die sind riesengroß. So spricht der Herr Zebaoth, es soll geschehen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Amen.